Hey Leute, willkommen zurück bei einer weiteren Episode Insolito. Das hier ist ein relativ generisches Intro, das kann ich ja ehrlich so sagen, weil es gibt auch nicht viel zu sagen. Also ich glaube nicht, dass ihr jedes Mal wissen wollt, wie es mir geht, was ich so gemacht habe und was so die Pläne für die Zukunft sind. Und wenn doch, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, wie das hier funktioniert beim Podcast, aber irgendwie könnt ihr mir ja etwas hinterlassen. Ansonsten einfach bei Instagram. Der Link dazu ist auch in der Infobox. Wie schon gesagt, gibt es nicht viel zu sagen, außer, dass ihr mich auch gerne bei YouTube abonnieren könnt. Dafür könnt ihr auch dem Link in der Infobox folgen oder bei YouTube einfach Insolito eingeben. All die Podcasts, die hier kommen, sind einfach die Tonspuren von den Videos, die es auf YouTube gibt. Also auf YouTube sind sie auch visuell aufbereitet. Also wenn ihr die Videos schon früher sehen wollt, schaut einfach bei YouTube vorbei. Ja, dann geht's jetzt auch schon los mit der heutigen Episode. Es ist Anfang 2013. Eine Klasse der Lawndes High School aus Georgia hat gerade Sportunterricht in ihrer Turnhalle. Während einige der Schüler Runden laufen und sich aufwärmen, sitzen andere am Rand auf den zusammengerollten Matten und unterhalten sich. Auf den 1,80 Meter hohen Ringermatten ist es gemütlich und man hat zudem die beste Aussicht. Einem der Schüler fällt schließlich eine Socke auf, die aus einer der hinteren zusammengerollten Matten guckt. Als er genauer hinsieht, merkt er, dass sich jemand in der Matte befindet. Kopfüber, sodass nur ein Fuß herausschaut, scheint die Person in die Matte geklettert zu sein. Es ist nicht der erste Streich dieser Art, daher verwundert das zunächst niemanden. Die Schüler kippen gemeinsam mit einem Lehrer die Matte um und öffnen sie. Keiner von ihnen ist auf den grausamen Anblick vorbereitet, der sich ihnen dadurch offenbart. Der Junge, der kopfüber in der Matte gesteckt hat, liegt nun leblos vor ihnen. Sein Gesicht sowie das Innere der Matte sind voller Blut. Und jede Hilfe kommt zu spät. Wir stehen am Beginn eines schockierenden Kriminalfalls, dessen zentrale Frage, was ist passiert, bis heute die Masse spaltet. Kendrick Johnson kommt am 10. Oktober 1995 zur Welt. Er wächst bei seiner Mutter Jacqueline Johnson in Valdosta in Georgia auf. Kendrick ist ein fröhlicher Junge und wird von seinen Freunden bald nur noch KJ genannt. Anfang 2013 ist er 17 Jahre alt und gerade in seinem letzten Schuljahr auf der Lawndes High School. Kendrick ist ein guter Schüler, der seine Leidenschaft im Basketball und Football gefunden hat. Er hofft dadurch auch ein Sportstipendium nach seinem Abschluss zu bekommen. Am 10. Januar 2013, einem Donnerstag, geht Kendrick morgens ganz normal zur Schule. Nach dem Unterricht möchte er sich noch ein Footballspiel der Schule anschauen und kündigt daher an, erst etwas später nach Hause zu kommen. Doch als Jacqueline auch bis in die späten Abendstunden nichts von ihrem Sohn hört und ihn auch nicht erreichen kann, beginnt sie sich Sorgen zu machen. Kendrick ist für gewöhnlich sehr zuverlässig und wenn er doch einmal später kommt, ruft er zumindest immer kurz an, um Bescheid zu sagen. Doch dieses Mal reagiert er auf keinen Anruf und keine Nachricht. Jacqueline fährt zur Highschool ihres Sohnes und beginnt nach ihm zu suchen. Doch um diese Uhrzeit ist das Schulgelände schon lange verlassen und sie kann niemanden mehr nach Kendrick fragen. Um 22.30 Uhr beschließt sie daher, ihren Sohn bei der Polizei als vermisst zu melden. Doch der Polizist, mit dem sie spricht, rät ihr davon ab. Teenager bleiben halt mal eine Nacht weg, ohne sich abzumelden. Das sei ganz normal. Doch Jacqueline lässt sich nicht abwimmeln und besteht so lange auf die Vermisstenmeldung, bis sich die Polizisten schließlich bereit erklären, eine routinemäßige Vermisstenanzeige aufzunehmen. Zu Ermittlungen kommt es allerdings nicht. Am nächsten Morgen gibt es immer noch kein Lebenszeichen von Kendrick. Jacqueline ist bereits früh in die Highschool gefahren und befragt die Mitschüler ihres Sohnes. Wenn die Polizei schon nicht ermittelt, möchte sie wenigstens alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihren Sohn zu finden. Doch keiner der Mitschüler hat Kendrick gesehen. Jacqueline möchte schon wieder nach Hause gehen, als plötzlich ein Lehrer auf sie zukommt und ihr von einem grausamen Fund in der Turnhalle berichtet. Wie jeden Morgen haben mehrere Schulklassen in einer der beiden benachbarten Turnhallen der Lawndes High School Sportunterricht. Am Rand der Halle stehen aufgerollte Ringermatten. Die blauen Matten werden jedes Mal nach der Benutzung aufgerollt und in die Ecke der Halle gestellt. Sie sind ungefähr 1,80 Meter hoch und bei den Schülern sehr beliebt, um darauf zu klettern und das Treiben in der Halle aus einer erhöhten Position heraus zu beobachten. Auch an diesem Morgen sitzen mehrere Schüler oben auf den aufgerollten Matten. Einem von ihm fällt dabei eine Socke auf, die aus einer der Matten herausguckt. Als er einen genaueren Blick in die Matte wirft, fällt ihm auf, dass jemand kopfüber darin steckt. Die Schüler sind sich einig, dass sich ein Mitschüler einen Scherz erlaubt hat. Doch als die Person auf Ansprechen und Anfassen so gar nicht reagiert, beginnen sie sich Sorgen zu machen. Zuvor hatten einige Schüler auch schon gesagt, dass es in der Halle nach Blut rieche. Gemeinsam mit einem Lehrer ziehen sie daher die Matte nach vorne, kippen sie um und öffnen sie. Vor ihnen liegt der 17-jährige Kendrick Johnson. In der Matte und auf seinem Körper befindet sich viel Blut. Er hat scheinbar stark aus Nase, Mund und Ohren geblutet. Sofort wird die Polizei alarmiert und Kendricks Mutter, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Schule befindet, um nach ihrem Sohn zu suchen, informiert. Doch anstatt, dass sich mit dem Beginn der Ermittlung ein paar der offenen Fragen beantworten lassen, kommen immer mehr neue hinzu. Die Ermittler untersuchen Kendrick und die Turnhalle. In den Toiletten der Halle finden sie einige Blutspritzer. Doch Tests ergeben schnell, dass das Blut nicht von Kendrick stammt. Deswegen leitet die Polizei keine weiteren Ermittlungen zu dem Blut ein. Kendrick steckte kopfüber in der Matte. Am Boden der Matte, also unter seinem Kopf, befand sich ein schwarzer Schuh. Auf Höhe seiner Beine ein weißes Paar Turnschuhe. Nachweislich das Paar, welches er vor seinem Tod getragen hat. Dadurch, dass Kendrick sich lange Zeit kopfüber in der Matte befunden hat, stieg der Druck in seinem Kopf und das gesamte Blut floss dorthin. Dadurch kam es irgendwann zu den starken Blutungen aus Mund, Nase und Ohren. Die Ermittler kommen schnell zu dem Ergebnis, dass es sich bei Kendricks Tod um einen Unfall handelt. Wie es dazu kam und um die Umstände zu verstehen, müssen wir einen genaueren Blick auf die Angewohnheiten der Schüler werfen. An der Landes High School war es normal, dass sich die Schüler ihre Sportschuhe teilten. Damit die Schuhe für alle zugänglich waren, schoben sie unter die zusammengerollten Matten. Wenn jemand ein paar Schuhe brauchte, holte er sich einfach ein paar darunter hervor und legte es am Ende der Sportstunde wieder unter die Matte. Auch die normalen Schuhe legten die Schüler oft unter die Matten. Das haben sie gemacht, weil sie ihre Straßenschuhe während des Sportunterrichts eigentlich wegschließen mussten. Die Schränke dafür kosteten allerdings Geld. Und so konnte man sich das Geld eben sparen. Die Schüler saßen oft auf den Matten, wenn sie ihre Schuhe an- oder auszogen. So auch Kendrick. Die Ermittler gehen davon aus, dass Kendrick seine weißen Straßenschuhe auszog und sich ein paar schwarzer Turnschuhe unter einer der Matten hervorholte. Er sei dann auf die Matten geklettert, um die schwarzen Schuhe anzuziehen. Dabei sei ihm einer der Schuhe in eine der hinteren Matten gefallen. Da vor der Matte noch einige weitere standen und er die erst alle hätte beiseite räumen müssen, um die richtige Matte anzuheben, beschloss er kurzerhand kopfüber in die Matte zu klettern und nach dem Schuh zu greifen. Dabei sei Kendrick stecken geblieben und habe sich nicht mehr befreien können, was schließlich zu seinem Tod geführt haben soll. Der schwarze Schuh, den man unter seinem Kopf fand, gehörte jedenfalls zu einem Paar, das sich oft von Schülern geteilt wurde, was zu dieser Theorie passen würde. Dazu passt außerdem das erste Autopsieergebnis. Die Todesursache ist zufällige positionsbedingte Asphyxie. Er ist also dadurch, dass er lange Zeit kopfüber in der Matte hing, erstickt. Lieutenant Stride Jones, der die Ermittlung für das Lawndes County Sheriff's Office leitet, sagt außerdem, wir hatten nie glaubwürdige Informationen, die darauf hindeuteten, dass es sich um etwas anderes als einen Unfall handelte. Doch so eindeutig wie Lieutenant Stride Jones es hier klingen lässt, ist der Fall nicht. Schaut man genauer hin, fallen einem einige Ungereimtheiten auf. Zum einen sind da die Aufnahmen der Überwachungskameras. Nach Kendricks Tod hat die Polizei die Aufnahmen der Kameras in der Turnhalle eingefordert. Die Schule hat dabei angegeben, das Rohmaterial herausgegeben zu haben. Doch in dem Video kann man eindeutig mehrere Videoschnitte erkennen. Erst sieht man, wie Kendrick allein die Halle betritt. Und anschließend sieht man im Hintergrund plötzlich Mitschüler. Außerdem hat die Polizei 290 Stunden Überwachungsmaterial von 35 unterschiedlichen Kameras erhalten. Ein forensischer Analyst stellt später fest, dass eine Stunde und fünf Minuten an Material fehlen. Grund dafür soll laut der Schule sein, dass die Kameras teilweise durch Bewegungen aktiviert werden und diese Funktion nicht immer korrekt ausgelöst worden sein soll. Bei einer anderen Kamera soll der Zeitstempel fehlerhaft gewesen sein, weswegen nur der Eindruck erweckt worden wäre, dass hier Material fehlt. Der Bereich, in dem die Ringermatten stehen und Kendrick verstarb, ist allerdings nicht von den Kameras abgedeckt. Die Anwälte von Kenricks Familie haben die Befürchtung, dass die Aufnahmen dennoch bearbeitet wurden, um etwas zu vertuschen. Eine darauffolgende Analyse der Aufnahmen bestätigt allerdings die Aussagen der Schule und macht eine Vertuschung äußerst unwahrscheinlich. Weitere offene Fragen ergeben sich durch die Tatsache, dass Kenrick sehr wahrscheinlich nicht allein in der Halle war, als er in die Matte kletterte. Die Überwachungsaufnahmen bestätigen, dass, zumindest als er die Halle betrat, noch andere Schüler anwesend waren. Auch stellt sich die Frage, warum er nicht nach Hilfe gerufen und warum ihn niemand gehört hat. Antworten darauf lassen sich finden, als das Ganze einige Zeit später nachgestellt wird. Überraschend kommt man zu dem Ergebnis, dass die Matten den Schall so stark abfangen, dass man selbst wenige Meter daneben keine Hilferufe mehr hören kann. Eine Turnhalle mit mehreren Personen, die auch alle selbst noch Geräusche machen, erhöht die Schwierigkeit, bemerkt zu werden, vermutlich noch zusätzlich. Außerdem kann man durch das Nachstellen der Situation herausfinden, dass es wirklich so gut wie unmöglich ist, sich aus der Matte zu befreien, wenn man kopfüber darin steckt. Zu Beginn der Ermittlungen hat man sich gefragt, wie es möglich ist, dass Kenrick, der eine ungefähre Schulterbreite von 47 cm hat, in die Matte klettern kann, wenn diese nur einen Durchmesser von 37 cm haben. Die Untersuchungen ergaben hierbei, dass die Matten in der Halle nur locker zusammengerollt waren und sich im Laufe der Zeit ausdehnen. Das würde es also durchaus möglich machen, dass Kenrick tiefer in die Matte hineinfiel oder kletterte. Doch auf die beantworteten Fragen kommen auch einige, auf die man keine richtige Antwort finden kann. Da ist zum einen die Frage, wo der zweite schwarze Schuh ist. Einer fiel ihm hinein, doch was ist mit dem anderen passiert? Man hatte ihn nie in der Halle finden können. Und was hat es mit seinem anderen Paar Schuhe auf sich, das man in der Matte auf Beinhöhe fand? Eine Möglichkeit ist hierbei, dass ein anderer Schüler das Paar Schuhe gefunden hat und davon ausging, dass es eins der Paare ist, das die Schüler tauschen. Daher warf er die Schuhe in eine der Matten und erwischte zufällig die, in der sich Kenrick befand. Möglich ist aber auch, dass die Schuhe oben auf den Matten standen und durch Kenricks Versuche, sich zu befreien, in das Matteninnere fielen. Komisch ist aber auch, dass sich an dem Schuh, der sich unter Kenricks Kopf befunden hat, fast kein Blut finden ließ. Kenrick hat sehr stark geblutet und dementsprechend müsste eigentlich auch viel Blut auf dem Schuh sein. Eventuell kann man als Grund dafür mangelhafte Polizeiarbeit anbringen. Verschiedene Tatortfotos beweisen nämlich, dass viele der Ermittler keine Schutzkleidung getragen haben, als sie den Tatort inspizierten. Sie trugen auch keinen Schutz über ihren Schuh. Daraus könnte man auch mutmaßen, ob die Arbeit der Polizisten vielleicht auch in anderen Bereichen lückenhaft gewesen ist. Für die meisten Leute, die einen Mord an Kenrick vermuten, gibt es auch zwei eindeutige Verdächtige. Die Brüder Brian und Brandon Bell. Brian soll sich häufig mit Kenrick gestritten haben, da dieser angeblich mit Brians Ex-Freundin geschlafen hat. Brian soll Kenrick sogar einmal angedroht haben, ihm etwas anzutun. Doch das wurde nie bestätigt und Brian selbst streitet das ab. Alle Schüler, die man in Kenricks Fall befragt, sagen zudem freiwillig und ohne zu zögern aus. Nur Brian und Brandon verweigern die Aussage. Erst einige Jahre nach der Tat sagen die beiden bei einem Interview, dass sie nichts mit der Tat zu tun haben. Es könnte aber auch sein, dass sie ihre Aussagen zurückgehalten haben, da ihr Vater beim FBI arbeitet und ihnen möglicherweise geraten hat, zu schweigen. Im August 2014 reichen die Eltern von Brian und Brandon eine Klage in Höhe von 5 Millionen Dollar gegen die Zeitschrift Ebony ein. Diese hat in einem Artikel über zwei Verdächtige im Fall Kenrick Johnson geschrieben. Es wurden zwar keine Namen genannt, aber aufgrund der restlichen Beschreibung konnte man auf Brian und Brandon schließen. Ihre Eltern betonen, dass ihre Kinder nichts mit Kenricks Tod zu tun haben und auch nie als Verdächtige betrachtet wurden. Kenricks Familie ist zudem nicht mit dem Ergebnis der Autopsie zufrieden und beantragt aufgrund der vielen Ungereimtheiten eine zweite Autopsie. Als diese genehmigt wird, ist Kenrick bereits begraben worden. Man öffnet das Grab und obduziert ihn am 15. Juni 2013 erneut. Dieses Mal nimmt die Untersuchung der private und unabhängige Pathologe William R. Anderson vor. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Kenrick aufgrund eines stumpfen Traumas verstorben ist. Die Spuren deuten laut ihm auf stumpfe Gewalteinwirkung am rechten Hals und in die Weichteile hin. Sollte er recht haben, würde das bedeuten, dass Kenricks Tod kein Unfall war. Zu dieser schockierenden Neuigkeit kommt für Kenricks Familie noch die Tatsache hinzu, dass nach der ersten Obduktion Kenricks Organe nicht zurück in den Körper gelegt wurden. Stattdessen wurde sein Körper mit Zeitungen ausgestopft. Die Familie des 17-Jährigen ist darüber schockiert. Sie hatten dem nie zugestimmt. Die Bestatter wehren sich gegen die Vorwürfe der Familie und sagen, dass dies eine gängige Methode sei und oft auch Stoff oder Sägemehl verwendet werde. Kenricks Familie ist über den Umgang mit Kenricks Körper dennoch erbost. Sie fordern von dem Bestattungsunternehmen Schadensersatz. Das Büro des Staatssekretärs von Georgia teilt daraufhin mit, dass zwar andere Materialien als Zeitung geeigneter seien, doch dass das Bestattungsunternehmen keine Vorschriften verletzt habe. Trotz des zweiten Autopsieergebnisses bleibt Kenricks Fall geschlossen und seine offizielle Todesursache ist weiterhin ein Unfall. Kenricks Familie reicht später eine Zivilklage in Höhe von 100 Millionen Dollar gegen 38 Personen ein. Sie behaupten, dass Kenrick aufgrund von rassistischen Motiven ermordet wurde. Die 38 Personen, die sie beschuldigen, seien entweder an der Tat selbst beteiligt oder sollen sie vertuscht haben. Auch Brian und Brandon werden in der Klage erwähnt und ihnen wird vorgeworfen, Kenrick gemeinsam mit einem anderen Schüler ermordet zu haben. Der Fall kann nicht in Lowndes County verhandelt werden, da alle dort beschäftigten Richter aufgrund ihrer Nähe zu den Angeklagten sich dem Fall nicht annehmen dürfen. Der Fall wird aber auch keinem anderen Gericht übergeben. Denn Kenricks Familie zieht ihre Anklage zurück und wird daraufhin von dem Richter Richard Porter zur Zahlung von mehr als 292 Dollar verurteilt. Diese Summe soll die Anwaltskosten der Angeklagten decken. Außerdem wird Kenricks Familie beschuldigt, Beweise zur Untermauerung ihrer Behauptungen gefälscht zu haben. Später beantragt Kenricks Familie eine dritte Autopsie. Sie erhalten die Erlaubnis dazu. Und am 22. Juni 2018 wird Kenricks Leiche exhumiert und erneut obduziert. Das Ergebnis der dritten und letzten Autopsie deckt sich mit dem der zweiten. Wieder deutet das Ergebnis auf einen Tod durch ein stumpfes Trauma hin. Trotz der Ergebnisse bleibt der Fall Kenrick Johnson weiterhin geschlossen. Am 10. März 2021 entschließt man sich doch zu einer erneuten Aufnahme der Ermittlung. Ashley Polk, Sheriff von Lowndes County, sagt dazu, dass er weiterhin von einem Unfall ausgehe, dass Brandon und Brian nicht tatverdächtig seien und dass die Wiederaufnahme nicht bedeutet, dass bei der ursprünglichen Untersuchung etwas falsch gelaufen sei. Im Januar 2022 werden die Ermittlungen ohne neue Ergebnisse wieder eingestellt. Ashley Paul sagt, dass jede Person, die diesen Fall objektiv betrachtet, wissen würde, dass es unmöglich wäre, irgendwelche Beweise zu verbergen. Abschließend bin ich mir ziemlich sicher, dass es immer noch Leute geben wird, die an ein Verbrechen glauben. Ich ermutige jeden, alle Beweise in dieser Akte zu studieren, bevor er sich eine Meinung bildet. Kenrick Johnsons Vater gibt nichts auf die Aussagen der Polizei. Er sagt dazu: "Glauben Sie nichts von dem, was das Sheriff's Department Ihnen erzählt. Ich werde so lange kämpfen, wie ich muss, um aufzudecken, was mit Kenrick Johnson passiert ist." So. Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Sollte die Episode euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne mit 5 Sternen. Das würde mich mega freuen und auch gleichzeitig unterstützen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr die Episode hört und hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin. Ciao, Leute.